Mein Thema ist Geld. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt, aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Mein Thema ist heute Morgen das Geld. Und wie jeder weiß, über Geld spricht man nicht. Und deshalb bin ich jetzt auch schon wieder fertig. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe euch am Anfang jemanden mitgebracht. Ich glaube, den müssten die meisten von euch kennen. Dagobert Duck. Wer von euch weiß, wie groß sein Vermögen ist? Ja, das ist die eine Möglichkeit. Es gibt noch eine andere. Es gibt also in Entenhausen ist die Währung Taler und Kreuzer. Und in einem der Comics, da findet man auch eine Zahl. Weiß die jemand? Ja, also ich hab mal rausgefunden, er hat ein Vermögen von 13.224.567.778 Taler und 16 Kreuzer. Ist eine fiktive Währung, was es in Euro ist, weiß man nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Dagobert Duck war die reichste Ente der Welt, in seiner Welt, aber auch in unserer Welt. Da gibt es noch eine zweite Ente, wo er sich immer mal wieder bettelt, wer denn der Reichste ist. Aber wenn wir jetzt uns Dagobert Duck angucken, wenn wir die Comics vielleicht ab und zu mal gelesen haben, dann haben wir uns doch ab und zu mal gewünscht, das wäre schon ziemlich nice. So einen riesen Speicher voll Geld zu haben. Man könnte sich alles leisten, man müsste nicht darüber nachdenken, ob man sich das jetzt überhaupt leisten kann oder nicht, sondern man hat es einfach und kann sich alles kaufen, was man will. Und jetzt sind vielleicht ein paar Fromme unter uns, die sagen, ach nee, es geht ja nicht ums Geld und das brauchen wir nicht. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, dann über ein paar Euro mehr würde sich niemand beschweren. Und egal wie viel man bekommt, über ein paar Euro mehr würde sich niemand beschweren. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann haben wir aber den Eindruck, Dagobert Duck passt nicht so ganz. Sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann haben wir den Eindruck, wir müssten eher leben wie dieser Mann. Hat jemand eine Ahnung, wer das ist? Hat ja? Das ist Franz von Assisi, genau. Franz von Assisi lebte 1200 nach Christus. Er hatte wohlhabende Eltern, also kam echt aus einem reichen Elternhaus, hat deshalb auch eine sehr gute Bildung genossen und war eigentlich als Erbe des Familienunternehmens gedacht. Doch eines Tages, da war er auf dem Weg mit der Armee in einen Krieg mit der Nachbarstadt und da hatte er wohl eine Erscheinung Gottes, wo Gott ihn gefragt hat, hey, wem dienst du? Und für ihn war die Antwort klar, ich diene Gott. Also ist er zurück, ist nicht weiter mit dem Krieg gezogen und hat einen ganz anderen Lebensstil gewählt, nämlich ein Leben in Armut. Er hat auf jeden Besitz, auf jeden alles, was man irgendwie haben konnte, hat er verzichtet. Seinen Eltern hat es nicht gefallen, aber er hat es trotzdem gemacht und ist dadurch bis heute auch bekannt und berühmt geworden. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann haben wir den Eindruck, wir müssen alle so leben wie dieser Mann. Wir dürfen nichts haben. Wir haben einen Text, der ganz präsent ist, wo Jesus einen jungen Mann auffordert, dass er alles verkaufen soll, was er hat und dann den Erlös auch gar nicht behalten darf, sondern es den Armen geben soll. Das ist unser Bild, wenn es ums Geld geht. Auf der einen Seite, wir schauen in unsere Welt und denken, und die Welt will, dass wir so leben. Dass wir immer mehr Geld anhäufen, immer mehr Geld verdienen, dass wir reich werden. Der American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist doch der Traum, den jeder hat, wenn man in unseren Alltag schaut. Wenn wir in die Bibel schauen, haben wir den Eindruck, nein, wir müssen viel mehr wie dieser Mann leben. Was ist denn jetzt richtig? Stimmt das, dass die Bibel wirklich will, dass wir alle so leben wie er? Weil wenn das stimmt, dann müssten wir heute alle etwas anders machen. Dann müssten wir nach der Predigt hingehen, unser ganzes Zeug verscherbeln und den Erlös spenden und dann in Armut leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einmal anschauen, was sagt denn die Bibel wirklich über Geld? Zunächst, wenn es um das Thema Finanzen geht, dann ist ja die Bibel auch gar nicht unsere erste Quelle. Ich weiß nicht, wenn ihr euch über Finanzen informiert, dann habt ihr so, ich habe extra nachgeschaut, wie die Leute heißen, Finfluencer, also Influencer über Finanzen, die ihre Kurzvideos auf TikTok posten und da irgendwelche Infos geben. Wir lesen, vielleicht ein bisschen die Älteren lesen vielleicht das Wall Street Journal, welche Aktien sind gerade hoch im Kurs und so weiter. Und so hat man seine Quellen zum Thema Finanzen, aber die Bibel sagt doch gar nichts über Geld. Da kriege ich keine Infos darüber, ob ich jetzt in Gold investieren soll, in Immobilien oder in nochmal was ganz anderes. Die Bibel sagt nichts, also schaue ich auch gar nicht da hinein. Aber damit liegen wir eigentlich falsch. Denn die Bibel spricht sehr viel über Geld, über Besitz. Fast 2.500 Verse in der Bibel sprechen über Geld und über Besitz. Und das liegt einfach daran, hey, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, die real in ihrer Zeit gelebt haben, bei denen das Geld genauso ein Thema war wie heute, hat sich anders ausgeprägt, aber bei denen war das Geld genauso ein Thema wie bei uns heute. Und natürlich hat Gott dann auch was zum Thema Geld zu sagen. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen, wenn wir unser Gesamtbild anschauen, ein weiteres Beet in unserem Garten anschauen, nämlich das Beet Besitz. Tobi hat gesagt, ich soll es noch ein bisschen weiter fassen, weil manche jetzt vielleicht sagen würden, wow, ich habe doch gar nichts mit Geld zu tun. Ich glaube das nicht, kommen wir gleich drauf. Aber es geht um Geld oder Besitz allgemein, es geht um Zeit und es geht um Fähigkeiten heute Morgen. Weil in allen drei Bereichen das Prinzip, das wir uns gleich anschauen wollen, das gleiche ist. Also, wie sollten wir mit Geld umgehen? Das ist die Frage, was sagt die Bibel über diesen Bereich? Was ist Gottes Idee mit Geld? Und wir wollen das heute Morgen so machen, dass wir uns einen größeren Text gemeinsam anschauen, als Basis, wo einiges deutlich wird. Und dann davon ausgehen, noch ein paar andere Texte hinzuziehen. Das heißt, ihr dürft alle mal Matthäus 25, Vers 14 bis 30 aufschlagen. Hier vorne ist auch ein bisschen klein, aber ihr habt ja alle eure eigene Bibel dabei. Das heißt, ihr könnt bei euch das dann lesen, falls ihr es hier vorne nicht lesen könnt. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es Weinen und das Zähneknirschen sein. Stilles Wasser wäre besser. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Und das Gleichnis steht eigentlich in einem größeren Kontext, in einer größeren Rede von Jesus. Und diese größere Rede beginnt eigentlich in Kapitel 24. Und zwar die sogenannte Endzeitrede von Jesus im Matthäusevangelium. Und warum ist es wichtig, das zu wissen? Weil am Anfang von Kapitel 24 steht, an wen Jesus hier eigentlich spricht. Wen adressiert Jesus? Das sind nicht irgendwelche, sondern wenn wir Kapitel 24, Vers 1 anschauen, da lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und die Jünger weisen ihn auf den Tempel hin, wie toll der ist. Und dann spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und das zieht sich durch bis eben am Ende von Kapitel 25. Und so auch hier, dieses Gleichnis ist an seine Jünger gerichtet. Das heißt eigentlich an seine Nachfolger, die mit ihm unterwegs sind. Und er sagt, das ist nochmal wichtig. Und dann im Kontext der Endzeitrede sagt Jesus mehrere Dinge, die sagt, das ist wichtig, dass ihr das wisst, für die Zeit, während ich weg sein werde. Also für die Zeit zwischen dem, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, und seiner Wiederkunft. Das heißt, auch dieses Gleichnis, das, was er hier sagt, betrifft diese Zeit, in der auch wir jetzt aktuell leben. Und die Bildebene, die ist schnell klar. Ein Mann verreist und überlässt seinen Knechten seinen Besitz. Heute würde man vielleicht schreiben, es ist ein Geschäftsmann, der auf Geschäftsreise geht und seinen Abteilungsleitern die Verantwortung übergibt und sagt, hey, guckt mal, dass der Laden hier weiterläuft. So würde man das heute schreiben, so ist das auch hier gemeint. Und er verteilt die Verantwortung aber nicht gleichmäßig auf die 3 Knechte, die hier genannt werden, sondern unterschiedlich. Und was ist das Kriterium, wonach er beurteilt? Er beurteilt es eigentlich daran, dass er sagt, ich kenne ja meine Knechte, ich kenne ja meine Angestellten sozusagen, ich weiß, wie die arbeiten, und deshalb gebe ich denen auch unterschiedlich viel Verantwortung. Dem einen gibt er 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten 1. Ein Talent, ungefähr 1 Million Dollar, sodass wir da ein bisschen was damit anfangen können. Und das Erste, was über Geld und Besitz hier eigentlich deutlich wird in der Idee, ist, Gott vertraut uns etwas an, nämlich Geld, auch Geld. Dieser Mann, Jesus spricht ja in einem Bild und wird schnell deutlich, dieser Mann, den er hier meint, das ist er selbst, der hier gerade weggeht. Und in dieser Zeit, während er weg ist, haben wir etwas, was er uns anvertraut hat, nämlich Geld. Und wenn wir uns das dann einmal anschauen, dass wir merken, wow, Gott gibt uns Geld, dann merken wir, okay, so ganz wie Franz von Assisi müssen wir vielleicht doch gar nicht leben. Und wenn wir das einmal mal in der Bibel durchgehen, dann merken wir, dass Gott ein Gott ist, der gerne gibt. Es fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an mit dem Paradies, das Gott geschaffen hat, für den Menschen. Er hat den Menschen in das Paradies hineingestellt und hat aber, bevor er, wenn wir das 1. Mose Kapitel 1 lesen, hat er erst alles vorbereitet, damit es nachher perfekt ist, dass der Mensch da drin leben kann. Und er sagt, und Gott vertraut es den Menschen an und sagt, ich gebe dir das und du darfst das, was ich hier geschaffen habe, du darfst es alles genießen, es gehört dir. Wenn wir weitergehen, Abraham, da lesen wir einen Text davon, dass er wegen der Hungersnot fliehen muss und er macht da ein bisschen etwas, wo man sagt, okay, das war nicht so ganz richtig. Und trotzdem lesen wir dann, dass Gott ihn beschenkt, dass sein Reichtum zunimmt, dass er Besitz bekommt, damals halt Vieh und lauter so Zeug. Aber wir merken, Gott schenkt es Abraham. Bei Jakob, als er dann bei seinem Schwiegervater Laban ist und für ihn arbeitet, ist irgendwann der Zeitpunkt, wo er merkt, hey, ich muss jetzt den Absprung schaffen, ich muss jetzt irgendwann gehen, also gucke ich, dass ich doch auch ein bisschen Besitz für mich sammle und Gott schenkt ihm, dass immer die Tiere sich vermehren, die Laban sagt, okay, die Tiere, die darfst du behalten, sei es die gestreiften oder die gescheckten. Laban ändert die Bedingungen ständig, aber es vermehren sich immer diejenigen, die er bekommen sollte. Und wo man auch merkt, Gott steht dahinter und er segnet Jakob und sagt, ich schenke dir das, ich will dir diesen Besitz hier auch geben. Beim Volk Israel, kurz bevor sie aus Ägypten ausziehen, bekommen sie noch die Anordnung, hey, fragt eure Nachbarn nach Schmuck. Und sie bekommen Schmuck. Und zwar ziemlich viel Schmuck, weil Gott es ihnen gelingen lässt. Und sie sind in der Wüste unterwegs und Gott gibt ihnen die Verheißung, hey, ich werde euch ein Land geben, das von Milch und Honig überfließt. Wieder, Gott gibt gerne, Gott schenkt es seinem Volk. Und so können wir im Alten Testament weitergehen, aber ich möchte nur ein paar Personen aus dem Neuen Testament nennen, wo wir merken, okay, es haben nicht alle so leben müssen wie Franz von Assisi in voller Armut. Wir haben zum Beispiel den Hauptmann Cornelius, als römischer Hauptmann warst du vermögend. Und da war nicht die Aufforderung, dass er alles weggeben sollte. Oder die erste Christin von Europa, die Lydia, die war eine Purpurhändlerin. Die war durchaus wohlhabend. Maria, Martha und Lazarus hatten ein großes Gebäude, wo sie immer wieder Jesus und seine Jünger beherbergt haben, aufgenommen haben, ihnen gedient haben. Und in Lukas 8, Vers 1 bis 3 lesen wir, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzza, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Also Jesus hatte Jüngerinnen, die er nicht dazu aufgefordert hat, hey, verkauft alles, was ihr habt, gibt es den Armen. Nein, die waren mit ihnen unterwegs und haben das Ganze finanziert. Die Jünger und Jesus, die mussten ja auch irgendwie was essen, was zu essen haben und so weiter. Das hat natürlich damals auch Geld gekostet. Und da waren Menschen dahinter, die das unterstützt haben. Und in diesen ganzen Personen, in den ganzen Beispielen merken wir, was auch hier schon in unserem Gleichnis deutlich wird, Gott ist großzügig. Gott gibt gerne. Gott weiß, dass wir auch in dieser Welt Geld und Besitz brauchen, um hier irgendwie zu überleben. Sag ich mal, Lebensmittel kosten halt Geld und Gott gibt es auch und Gott versorgt und Gott gibt gerne. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, ich habe schon am Anfang abgeschaltet, weil Geld hat doch gar nichts mit mir zu tun. Ich habe doch gar kein Geld. Ich gehe noch nicht arbeiten. Ich bin noch in der Schule. Ich verdiene noch kein Geld. Ich habe noch kein Einkommen. Was will ich mit Geld anfangen? Und dann würde ich sagen, würde ich erstmal eine Gegenfrage stellen. Wenn du sagst, du hast nichts mit Geld zu tun, bekommst du Taschengeld? Hast du vielleicht zu Weihnachten Geld bekommen als Geschenk? Zum Geburtstag? Vielleicht gehst du Zeitung austragen? Vielleicht hast du sogar schon einen Ferienjob, wo du ein bisschen was verdienst? wenn du das mit Ja beantworten kannst, eins dieser Themen, dann hat das was mit dir zu tun. Denn dann verfügst du über Geld. Das muss nicht viel sein, das kann wenig sein, im Kleinen, aber dann hat das was mit dir zu tun, dann geht es dich auch was an. Und das Zweite, wenn du sagst, hey, bei Geld bin ich raus, das hat nichts mit mir zu tun, und wenn du bei allen anderen Fragen jetzt gesagt hast, nee, ich krieg kein Taschengeld, ich krieg kein Geburtstagsgeld und so weiter, dann sage ich, dann nehmen wir doch jetzt hier im Gleichnis dieses Talent mal in dem Sinn, wie wir es heute verstehen würden. Ein Talent, eine Fähigkeit, die Gott gibt. Gott gibt nicht nur Geld, Gott gibt auch Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was deine Fähigkeiten sind, ob du sagst, du bist voll sportlich begabt, du bist irgendwie künstlerisch oder bist voll des Brain. Keine Ahnung, wie du dich einordnen würdest, aber auch das hast du dir doch nicht verdient. Das hast du dir doch nicht erarbeitet. Da kannst du doch nichts dafür, dass du sportlich bist. Das ist eine Veranlagung, die Gott in dich hineingelegt hat, was Gott dir geschenkt hat. Und das Nächste ist Matthäus 6, Vers 27. Das Nächste, was Gott eben gibt, ist Zeit. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Was Jesus hier deutlich macht, ist, die ganze Zeit, die du zur Verfügung hast, da kannst du ja nichts dafür. Du kannst dein Leben weder irgendwie durch Biegen und Brechen verlängern oder verkürzen. Nein, Gott hat das alles in der Hand. Er schenkt dir jede Minute, jede Sekunde. All das ist ein Geschenk von Gott. Und Jakobus fasst es nochmal zusammen, wo er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Geld, Zeit, Fähigkeiten, alles Dinge, mit denen wir in irgendeiner Weise zu tun haben, die uns betreffen. Und wo wir merken, das Erste, was Gottes Idee ist, was uns die Bibel sagt, ist, es alles ein Geschenk von Gott. Das haben wir uns alles nicht erarbeitet, nicht verdient. Nein, es ist alles ein Geschenk von Gott. Bei Geld ist es etwas schwieriger nachzuvollziehen, wenn wir arbeiten gehen, dann denken wir doch, ja klar, ich habe dafür gearbeitet, natürlich verdiene ich das. Aber dann kommen direkt die anderen beiden mit rein. Wer hat dir denn die Zeit geschenkt, dass du arbeiten gehen kannst? Wer hat dir denn die Fähigkeiten geschenkt, dass du diesen Beruf ausüben kannst, den du hast? Bei den meisten von euch kommt das erst noch in ein paar Jahren, wo ihr dann merken werdet, wow, ich bin voll des Brain und nach dem Abi bin ich studieren und dann bin ich irgendwo in der Wirtschaft voll hoch unterwegs. Wer hat dir denn diese Fähigkeit gegeben? Wer hat dir das geschenkt, dass du voll des Brain bist? Alles kommt von Gott. Und wenn wir dann weitergehen in unserem Gleichnis, dann merken wir, Gott schenkt uns das, ja, aber es schwingt noch etwas mit, wenn Gott das schenkt. Wir haben schon gesehen, dieser Mann, der seinen Besitz verteilt, der verteilt das unterschiedlich. Dem einen 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten 1. Gott verteilt ganz unterschiedlich. Und wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden, dann würden wir diese Wahrheit, die dahinter steckt, dass Gott auch unterschiedlich verteilt, würden wir schon direkt sehen. Bei den einen, die einen haben vielleicht Eltern, die richtig gut Geld verdienen und die richtig wohlhabend sind. Das merkt man dann vielleicht auch in eurem Lebensstil. Die anderen, die eher weniger verdienen und nicht so viel Geld zu Hause haben, wo man jeden Cent umdrehen muss, das gibt's unter uns auch. Und da wird schon direkt diese Wahrheit deutlich. Und ganz konkret bei dir wird es vielleicht deutlich, der eine kriegt 100 Euro Taschengeld, der andere vielleicht nur 10. Und das ist beides vollkommen okay. Die Knechte, wenn wir uns das anschauen, die hier von Gott diesen Besitz quasi verteilt bekommen, die beschweren sich nicht darüber. Der nur ein Talent bekommt hat, der fängt nicht an zu meckern, oh, der andere hat aber 5 gekriegt, warum kriege ich nur 1? Nein, sie nehmen das so hin, wie sie es bekommen, und genauso dürfen wir das auch so hinnehmen, wie wir es bekommen. Aber was ist denn der Maßstab, wie hier verteilt wird? Wir haben schon gesehen bei dem Geschäftsmann hier, der Maßstab ist, wo wir lesen, er verteilte die Talente jedem nach seiner Kraft oder nach seinen Fähigkeiten, je nachdem, wie das bei euch in eurer Übersetzung drinsteht. Also der Mann kennt seine Knechte und weiß, wie fähig die sind, mit diesem Geld umzugehen, und dementsprechend gibt er ihnen auch unterschiedlich viel. Und wir merken bei dem Bild, da hinkt dann der Vergleich ein bisschen, das passt natürlich bei Gott nicht so, der verteilt nicht danach, wie einer fleißig ist, der kriegt viel, und einer, der faul ist, der kriegt wenig. Das funktioniert nicht ganz so. Aber wie Gott verteilt, das wird vielleicht im nächsten Teil deutlich. Und zwar, wenn wir uns anschauen, wie die Knechte mit ihrem Geld umgehen. Und da werden aus diesen drei Knechten werden zwei Gruppen. Die ersten beiden Knechte, die handeln identisch, und der dritte handelt dann nochmal anders. Die ersten beiden, wie handeln sie? Sie gehen mit ihrem Geld arbeiten. Was das konkret bedeutet, wie sie mit diesem Geld gearbeitet haben, das wissen wir nicht, aber alle Art von Investitionen, Handel und so weiter wird da mit drin gewesen sein, mit einem Ziel. Und zwar das Ziel war, das Geld, das sie bekommen haben, zu vermehren. Und bei den ersten beiden klappt es auch. Sie arbeiten mit dem Geld, und dann heißt es, und sie gewinnen das, was sie am Anfang hatten, nochmals dazu. Das heißt, sie verdoppeln ihren Anteil. Und als dann der Mann zurückkommt und mit den Knechten abrechnet, da lesen wir dann davon, dass er diese beiden Knechte lobt. Und was wird hier deutlich? Dieser Mann, der hat ja das mit einer Intention ausgeteilt. Er hat gesagt, hey, kümmert euch um den Schuppen hier, dass es weiterläuft, während ich weg bin. Er gibt ihnen diesen Besitz, diese Talente mit einer Verantwortung. Er sagt, ich gebe euch das, und ich gebe euch damit auch eine Verantwortung, die Verantwortung, dass ihr klug damit umgeht. Und er weiß bei seinen Knechten, okay, der eine, der bekommt 5 Talente, und der hat eine größere Verantwortung als derjenige, der nur 2 Talente oder der nur 1 Talent bekommt. Ihr habt unterschiedliche Verantwortung mit dem, was ihr bekommt. Und genau das, so ist es eigentlich auch mit dem, was Gott uns schenkt. Der eine oder andere von euch mag vielleicht denken, boah, das ist eigentlich unfair, dass der eine so viel Geld hat und ich habe so wenig. Dann würden wir von dem Gleichnis sagen müssen, hey, aber der viel hat, der hat eine ganz andere Verantwortung als du. Der hat eine ganz andere Verantwortung von Gott bekommen, wie er mit diesem Geld umgehen soll. Was sagt die Bibel über Geld und Besitz? Das erste war, Gott beschenkt uns. Mit Geld, mit Zeit, mit Fähigkeiten und so weiter. Aber all das ist mit einer Verantwortung verbunden. Gott will, dass wir das, was er uns schenkt, was er uns gibt, dass wir das sinnvoll und klug einsetzen. Vielleicht ein Beispiel, wie das deutlich wird, wenn ich dir jetzt 1 Euro gebe und sage, hey, kannst du mal über diesen Tag auf diesen 1 Euro aufpassen? Dann würdest du sagen, ja klar, kein Problem, kriege ich hin. Wenn ich dir jetzt aber sage, hey, ich gebe dir jetzt hier meinen Koffer, da sind 10.000 Euro drin, kannst du mal einen Tag darauf aufpassen? Das wäre ein Riesenunterschied, oder? Wenn du sagst, 1 Euro, ja, ist gar kein Problem, damit kann ich gut umgehen. Mit 10.000 Euro, das traue ich mir vielleicht nicht zu. Und so ist es auch mit Gott, der sagt, hey, ich weiß, wie viel du tragen kannst, und deshalb gebe ich dir unterschiedlich viel, weil ich weiß, wie du damit umgehen kannst. Wenn du viel bekommst, hast du eine ganz andere Verantwortung, als wenn du wenig bekommst. Und vielleicht an dieser Stelle ein Zitat aus Spider-Man. Spider-Man bekommt gesagt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und genau das ist das, was eigentlich mit dem, was Gott uns schenkt, auch gesagt ist. Dass aus einem großen Besitz folgt eine große Verantwortung, aus einem kleinen Besitz folgt eine kleine Verantwortung. Gott beschenkt uns, und Gott will, dass wir klug damit umgehen. Wir sollen es klug und sinnvoll investieren. Aber was ist denn jetzt eine kluge und sinnvolle Investition. Die Bibel sagt mir ja nicht, soll ich jetzt mein Geld in Aktien, in Immobilien, in Gold oder sonst was investieren? Was ist eine kluge Investition? Das sagt uns nämlich die Bibel nicht, aber die Bibel sagt uns etwas anderes, was eine kluge Investition ist. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ist das ein Widerspruch? Ein Widerspruch zu dem, was wir gerade schon gehört haben, dass Gott gesagt hat, ich beschenke euch, ich gebe euch das, ich gebe euch den Besitz. Und jetzt sagt Gott, aber du sollst es gar nicht auf der Erde sammeln. Wir sollen uns keine Schätze sammeln. Es ist ein Widerspruch zu dem, dass Gott uns das schenkt. Und ich würde sagen, nein, es ist nicht, sondern worum es hier geht, ist, wir sollen klug investieren. Und Jesus sagt hier als erstes, was eine schlechte Investition ist, nämlich Schätze auf der Erde. Denn die Schätze auf der Erde, sind anfällig für Motten, Rost, Diebe, Inflation und so weiter. Eine kluge Investition, sagt Jesus, sind Schätze im Himmel. Vielleicht ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Wir hatten während dem Studium bei unserer Wohnung hatten wir einen Garten mit dazu, da durften wir auch ein paar Sachen anpflanzen. Und wenn es geregnet hat, wir hatten so eine Regentonne, die wurde dann gefüllt. Und wenn es dann wieder trocken war, wenn ich dann jetzt hingegangen wäre und sagt, boah, endlich ist meine Tonne voll hier. Ich wurde reich beschenkt mit Wasser. Ich will, dass das so bleibt. Währenddessen vertrocknen meine Pflanzen im Beet, weil ich sage, nee, ich gieße da jetzt nicht meine Pflanzen, weil ich will, dass mein Fass voll bleibt. Was habe ich am Ende? Ich habe modriges Wasser in meiner Tonne und keine Ernte im Garten. Eine kluge Investition wäre gewesen, ich nehme dieses Wasser, am Ende ist die Tonne zwar leer, aber ich nehme dieses Wasser und gieße meinen Garten, dass ich dann eine gute Ernte habe. Oder ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Kroatien ist ja jetzt seit ein paar Tagen offiziell Eurozone. Das heißt, sie haben jetzt ihre Währung Anfang des Jahres umgestellt. Und wir waren im September waren wir noch in Kroatien und da gab es noch die alte Währung, nämlich Kuna. Das heißt, wir mussten da noch Geld umtauschen dafür. Und dann am Ende von unserer Zeit in Kroatien hatten wir noch Kuna übrig und haben die mit in Deutschland nach Deutschland genommen und gesagt, ja, wir können sie ja in Deutschland tauschen. Wir waren dann bei der Bank, die haben gesagt, ja, die Scheine nehmen wir, die Münzen kannst du behalten. Jetzt haben wir Münzen bei uns, die keinen Wert haben. Hätten wir es damals direkt in Kroatien umgetauscht, die hätten auch die Münzen genommen. Und so ist das, was Jesus hier sagt, das, was wir hier an Besitz auf der Erde haben, wenn wir das sammeln, wenn wir das anhäufen, das können wir nicht mit in die Ewigkeit nehmen. Und es gab viele Völker, die das geglaubt haben, die Ägypter und andere, das hat sich dann so ausgeartet, dass sie in ihre Gräber ganz viel Zeug mit reingelegt haben, an Waffen und Gold und Schmuck und was weiß ich nicht alles. Archäologen und Grabräuber haben es Jahrhunderte später immer noch gefunden, weil sie es nicht mitnehmen konnten. Und genau so ist auch das, was wir hier auf der Erde haben. Unser Geld, unseren Besitz, alles, was wir irgendwie haben, das können wir nicht mitnehmen, das bleibt hier auf der Erde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das noch hier umtauschen. Und dass es nicht so ist wie bei uns mit unseren Kuna, dass wir dann noch irgendwelche Münzen haben, mit denen wir nichts anfangen können, sondern dass wir hier sagen, okay, das, was wir hier von Gott bekommen haben, an Geld, Zeit, Fähigkeiten, dass wir das umtauschen in die Währung des Himmels. Dass wir dann, wenn wir in den Himmel kommen, dass wir dort die Gewinnausschüttung haben. Und das gilt eben nicht nur für unser Geld, sondern auch für unsere Zeit. Und deshalb die Frage, wofür nutzt du deine Zeit? Wofür setzt du deine Zeit ein? Wofür nutzt du deine Fähigkeiten? Ist das, wofür du deine Fähigkeiten einsetzt, ist das etwas, was in die Währung des Himmels investiert? In Schätze des Himmels? Oder ist das etwas, wo du sagst, boah, da häufe ich mir meine Schätze hier auf der Erde an. Da kriege ich so einen fetten Goldspeicher wie Dagobert Duck. Wofür nutzt du dein Geld, deine Zeit und deine Fähigkeiten, die du von Gott geschenkt bekommen hast? Und dann gibt es noch den dritten Knecht in unserem Gleichnis. Wie geht der dritte Knecht mit diesem Talent um, das er bekommen hat? Von ihm lesen wir, ganz anders als bei den anderen beiden, von ihm lesen wir, er geht hin, er gräbt ein Loch in die Erde und macht das Geld da rein, macht es zu und wartet, bis sein Herr wiederkommt. Und als sein Herr dann da ist, da stellt er natürlich dann auch zur Rede. Und dann begründet der Knecht sein Handeln damit, dass er sagt, hey, ich kannte dich. Ich weiß, dass du ein strenger Herr bist. Und wenn ich nur etwas verloren hätte, dann wäre die Hölle los. Ja, das ist seine Begründung. Ich hatte Angst davor, dass ich etwas verliere und deshalb habe ich es einfach vergraben. Und hier hast du das, was du mir gegeben hast. Und dann antwortet der Herr seinem Knecht und sagt, hattest du wirklich Angst? Fragezeichen. Oder war es nicht eher so, dass du einfach nur faul warst und egoistisch? Was war denn das Motiv deines Handels? Was der Herr aufdeckt ist, dass er sagt, hey, du warst faul, denn du warst nicht mal zum Minimum bereit. Was wäre das Minimum gewesen, dass er das Geld den Geldwechslern gegeben hätte? Und er sagt, dann hätte ich wenigstens noch Zinsen bekommen. Da hättest du gar keinen Aufwand gehabt. Die Verantwortung wäre nicht mehr bei dir gewesen. Aber du hättest wenigstens das Minimum gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe. Und das Zweite, was er aufdeckt, ist, eigentlich bist du ziemlich egoistisch in diesem Handeln. Denn siehst es nicht ein, für deinen Herrn zu arbeiten. Du siehst es nicht ein, dass du hier dieses Talent nimmst und damit arbeitest und etwas dazu verdienst und nachher musst du sowieso alles abgeben. Und deshalb machst du es nicht. Deshalb vergräbst du dein Geld, dein Talent, das ich dir anvertraut habe. Eigentlich bist du faul und egoistisch. Und diese beiden Haltungen, die gibt es auch bei uns heute. Diese egoistische Haltung, das Geld gehört mir. Hey, ich habe dafür gearbeitet. Meine Oma hat dafür gearbeitet und hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Das Geld gehört mir, ich darf damit machen, was ich will, das ist meins. Gott hat dafür doch gar nichts gemacht. Und dann soll ich ihm auch noch was davon abgeben? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Und diese egoistische Einstellung hat zur Folge, dass ich habe ein Buch gelesen von einem, der sich sehr intensiv mit dem Thema Finanzen in der Bibel und in seinem Gemeindealltag auseinandergesetzt hat. Und er hat aufgezeigt, vor 20 Jahren in den USA war die Spendenbereitschaft unter Christen bei 2,5% von dem Einkommen, was sie hatten. Also durchschnittlich wurden 2,5% des Einkommens gespendet. Und es zeigt diese egoistische Haltung. Sie sagt, hey, ich gebe Gott doch nichts von dem, was ich mir hart verdient habe, was ich mir hart erarbeitet habe. Und er macht deutlich, und das ist das Erschreckende, er macht deutlich, je mehr die Leute verdient haben, desto weniger haben sie gespendet. Und ich glaube, das ist bei uns oft so eine Ausrede, wenn es um das Thema Spenden geht, wenn es darum geht, ich gebe wieder was von meinem Geld an Gott zurück, ist die Ausrede, ah ja, wenn ich dann mal viel verdiene, wenn ich mal dann arbeiten gehe, ein richtiges Einkommen habe und richtig gut verdiene, ja, dann werde ich viel spenden, dann werde ich was davon abgeben. Die Realität zeigt, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wenn du es jetzt aufschiebst auf später, wenn du viel Geld hast, dann wirst du es später noch weniger machen als jetzt. Warum? Weil diese egoistische Haltung zunimmt, weil du sagst, das ist mein Geld. Dafür habe ich gearbeitet. Es reicht ja schon, dass das Finanzamt mir ganz viele Steuern abzieht. Das, was ich da habe, das behalte ich, das ist meins. Und die zweite Einstellung ist die Faulheit. Die Faulheit, das wird vielleicht beim Geld bei uns nicht ganz so deutlich, aber vielleicht mit unseren Fähigkeiten und mit unserer Zeit. Seit ein bisschen mehr als einem Jahr bin ich jetzt in der Gemeinde unterwegs und die häufigste Ausrede, wenn es darum geht, irgendwelche Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, die häufigste Ausrede, die ich höre, boah, ich habe so viel zu tun bei mir zu Hause. Ich habe gar keine Zeit, um da jetzt mich noch in der Gemeinde zu investieren. Ich habe keine Zeit. Und vielleicht ist es auch deine Ausrede, warum du sagst, nee, ich arbeite nicht mit. Man könnte ja, vielleicht kam schon dein Jugendpastor auf dich zu und hat gefragt, hey, könntest du es dir mal vorstellen, in der Jungschar mitzuarbeiten? Nee, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und dann möchte ich mal ganz kritisch zurückfragen, wie sieht denn deine Bildschirmzeit aus an deinem Handy? Keine Zeit. 3-4 Stunden am Tag. Keine Zeit. Das ist eigentlich eine Ausrede für unsere Faulheit. Wir sitzen viel lieber mit den Abend über, nachdem wir von der Schule heimgekommen sind, auf dem Sofa vor TikTok, vor unseren Serien oder sonst was, als uns irgendwo noch in der Gemeinde einzubringen. Oder vielleicht wurdest du angefragt, hey, könntest du dir mal vorstellen, in der Band mitzuspielen? Du spielst so gut Klavier, könntest du dir mal vorstellen, mal ein Lied mitzubegleiten? Boah, aber da muss ich ja dann noch zur Probe kommen, da muss ich ja dann zu Hause noch zusätzlich üben. Nee, das mache ich nicht. Das ist eine Ausrede für deine Faulheit. Eine Fähigkeit, die Gott dir geschenkt hat, dass er sagt, hey, du kannst richtig gut mit Kindern umgehen, bist richtig gut musikalisch unterwegs. Tja, Faulheit ist, oh, da muss man so viel Zeit investieren. Nee, die Zeit habe ich nicht und nee, ist mir zu anstrengend. Was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Die Alternative, heute ist das Ideal, hört man immer wieder, das Ideal ist, wenn man das Geld für sich arbeiten lässt. Man muss nicht mehr arbeiten gehen, sondern man hat gut investiert, dass man von seinen Dividenden leben kann. Das ist das Ideal. Biblisch ist es aber nicht. Ganz am Anfang macht Gott deutlich, 6 Tage sollst du arbeiten und einen Tag ausruhen. Die Haltung, 7 Tage ausruhen, die ist nicht biblisch. Und wir lesen das auch in Sprüche 12, Vers 11. Da heißt es, wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Das, was Salomo hier deutlich macht in diesem Weisheitstext, ist, er sagt, hey, es ist ganz klar, wenn du arbeitest, dann wirst du auch was davon haben. Wenn du deine Zeit, deine Kraft, deine Fähigkeiten investierst in Arbeit, wie jetzt hier sein Feld bestellen, dann wirst du am Ende eine Ernte haben, wirst du dich davon ernähren können. Und das ist das biblische Prinzip, wie wir mit unserer Zeit, unseren Fähigkeiten umgehen sollen. Nicht die faule Ausrede, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock, mich dazu zu investieren, sondern zu sagen, nein, ich setze das ein. Denn Gott beschenkt uns und gibt uns eine Verantwortung. Wir sollen Geld, Zeit und Fähigkeiten investieren. Und das beginnt, wenn wir sagen, okay, das will ich machen, das beginnt dann, wenn ich einsehe, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Womit hat es denn angefangen? Gott beschenkt uns. Gott gibt uns gerne. Gott gibt uns gerne das Geld. Gott gibt uns gerne die Zeit und die Fähigkeiten. Und ich habe das Bewusstsein, hey, das habe ich mir nicht selbst erarbeitet. Ich kann gar nichts dafür, dass ich das habe. Ich kann ja nicht mal was dafür, dass ich hier in Deutschland geboren wurde und deshalb im Vergleich zum Großteil der Welt ein sehr luxuriöses Leben leben darf. Ich kann da nichts dafür. Das hat Gott mir geschenkt. Und dann, wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass es alles, was ich habe, kommt von Gott, dann ändert es vielleicht auch unsere Perspektive auf das, was wir haben, wenn wir sagen, hey, wenn das gar nicht mir gehört, dann ist nicht die Frage, wie viel muss ich zurückgeben, sondern es ist dann die Frage, wie viel davon darf ich behalten? Wenn ich mir bewusst bin, dass das ganze Geld, was ich habe, an Taschengeld, an meinem Ferienjob, an Geburtstag, an Weihnachten und sonst was, wo mir irgendeine Großmutti noch einen Zehner hinten her schiebt, wenn ich mir bewusst bin, das ist alles, was Gott mir geschenkt hat, das gehört eigentlich alles Gott, dann gehe ich ganz anders damit um. Denn dann weiß ich, dann frage ich Gott, hey Gott, wie viel davon darf ich denn für mich und meine Wünsche einsetzen? Wie viel darf ich behalten? Der Rest gehört dir. Und das Gleiche auch mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Zeit. Wenn du dir bewusst bist, dass die ganze Zeit, die du hast, und wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit wir tatsächlich haben, wenn du dir bewusst bist, die ganze Zeit und die ganzen Fähigkeiten, die du hast, die gehören eigentlich Gott, die hast du dir nicht selbst verdient, nicht erarbeitet, sondern es gehört alles Gott, dann ist die Frage, Gott, was willst du, dass ich damit anstelle? Wie willst du, dass ich meine Zeit investiere, meine Zeit nutze? Wie willst du, dass ich meine Fähigkeiten einsetze? Wo willst du, dass ich meine Fähigkeiten einsetze? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Zeitplan auch mal von Gott prüfen lassen. Und zum Ende noch ein paar praktische Tipps zur Wurzelpflege. Zum Ersten, was das Geld angeht. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir mal Gedanken darüber machst, wie viel Geld bekommst du? Wie viel Taschengeld? Wie viel zum Geburtstag? Wie viel hast du zu Weihnachten bekommen? Wie viel kriegst du durch deinen Ferienjob, durch deinen Zeitungsaustragen und so weiter? Wie viel kriegst du davon? Und die zweite Frage, wofür gibst du dein Geld aus? Irgendwelche Internetflats, Netflix, irgendwelche anderen Abos, irgendwelche deine Klamotten, dein Mittagessen in der Schule und so weiter. Wofür gibst du dein Geld aus? Versuch das mal aufzulisten. Und dann dir die Frage zu stellen, wie viel Geld investierst du eigentlich in das Reich Gottes? Oder zu fragen, was sagt Gott eigentlich zu dem, wie ich mit meinem Geld umgehe? Was sagt Gott zu dem, wie ich mein Geld ausgebe? Würde Gott sagen, hey, richtig gut, ist okay so? Oder würde Gott eher sagen, auf das kannst du eigentlich auch mal verzichten? Brauchst nicht jedes Jahr ein neues Handy, das alte funktioniert doch noch. Die Frage ist, wie sieht Gott deinen Umgang mit Geld? Und als praktischen Tipp noch, die Bibel gibt uns, sagen wir so, Stützräder, wie viel Geld wir Gott zurückgeben können. Stützräder, weil wir es ohne die Stützräder oft nicht hinkriegen und wir kriegen es ja selbst mit den Stützrädern nicht hin. Die Stützräder, das ist der sogenannte Zehnte. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, aber ich sehe, dass die Angabe falsch ist. Es ist nicht Sprüche 12, sondern das ist Malachi 3, Vers 10. Da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Die Stützräder sind der Zehnte, also einfach 10%. Und das ist eigentlich richtig genial, dass Gott uns einfach so eine glatte Zahl gibt. Er sagt nicht, du sollst 6,783% von deinem Einkommen spenden. Nein, 10%, das kann jeder ganz einfach ausrechnen. Wenn du 60 Euro zum Geburtstag bekommen hast, dann gehören 6 Euro ganz am Anfang erstmal Gott. Und das müssen wir uns bewusst sein. Die Wurzelpflege